Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus dem schönen Berlin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 118 mit dem Titel Facebook ist scheiße. Ich bin die Ziska. Im Internet heiße ich überall Distelfliege, bis an den Orten, an denen mir das nicht gestattet wird. Und ich habe heute wieder die üblichen Themen, und zwar Stricken, Spinnen, was ich gerade toll finde, ein bisschen Politschwafel, und das war's, aber die Sachen sind alle gut gefüllt, die Segmente, deswegen kann es auch mal ruhig ein Segment weniger sein. Ja, am Anfang ein bisschen Housekeeping, wie ihr schon an dem Intro gemerkt habt. Ich habe einen Brast auf Facebook. Es ist natürlich Quatsch, jetzt erst auf Facebook sauer zu sein, wo mir selber irgendwas Unerfreuliches passiert ist, weil es ja sowieso klar ist, dass Facebook so ein doofer Verein ist. Aber haben wir nicht alle in den sauren Apfel gebissen, weil auf den anderen sozialen Netzwerken, außer vielleicht auf Twitter, einfach die Leute nicht schreiben und einfach da nicht sind? Es ist einfach so, Facebook hat so ein Monopol über uns, und ja, dann muss man sozusagen sich das mitmachen, was Facebook mit einem Unzumutbares anstellt. Und ich wollte später noch darüber reden. Jedenfalls zum Housekeeping nur so viel. Ich habe meinen Account bei Facebook gesperrt bekommen, weil ich deren Regel, dass nur der Name, der im Ausweis steht, dort verwendet werden darf, gebrochen habe. Ich halte nämlich meinen Internetnamen Distelfliege für einen meiner echten Namen, und der ist jetzt auch nicht weniger echt als der Name, der in meinem Pass steht, und ist auch vielleicht sogar individueller, wer weiß. Jedenfalls habe ich gegen die Facebook-Regeln verstoßen und Facebook hat mein Konto gesperrt. Ich habe noch ein zweites Konto, was ich mal an und dazu mal aufgemacht habe für die Leute, die mich also die einen anderen Aspekt meines Lebens nur kennen, also was weiß ich, so Kollegen, Familie und sowas, aber es hat sich rausgestellt, dass ich mit meinen Kollegen und meiner Familie und so eben nicht wirklich über Facebook kommuniziere, und deswegen liegt dieser Account völlig brach. Mich Leute aus meiner früheren Schulzeit haben mir dann hin und wieder mal einmal im Jahr eine Message geschrieben, und dann habe ich zurückgeschrieben und Hi gesagt, aber das war es auch schon. Genau, und den habe ich jetzt noch. Der Plan ist jetzt folgender: Ich habe auf Facebook eine Seite angelegt für mich als Podcasterin, weil du darfst Seiten haben für Unternehmen, öffentliche Personen, BloggerInnen und so weiter. Das ist zugelassen, und die dürfen dann natürlich auch entsprechend Pseudonyme enthalten, aber Seiten ist was anderes als persönliche Profile, und du kannst praktisch eine Seite nur anlegen, wenn du ein persönliches Profil hast, und das kannst du nur haben, wenn du deinen Ausweisnamen dort angibst. Und ich komme deswegen auch gerade an meine Seite nicht ran. Ich habe jetzt Maßnahmen ergriffen, dass mein Account wieder freigeschaltet wird. Also ich habe tatsächlich Facebook ein Foto meines Passes aufgenommen und hochgeladen und warte jetzt, dass das überprüft wird. Dann wird hoffentlich Facebook meinen Account wieder freischalten. Dann werde ich diesen benutzen, um meine Seite auf einen anderen Account zu übertragen. Also entweder den bürgerlichen Namensaccount, auf dem nichts passiert, Oder ich werde einen neuen registrieren mit einem anderen Pseudonym, was weiß ich. Auf jeden Fall werde ich die Seite dann abgeben an eine andere Identität und dann werde ich den Account löschen, weil ich sehe nicht ein, mich von Facebook zwingen zu lassen, wie ich im Internet heiße. Das ist meine Entscheidung und nicht die von Facebook. Ich werde auf jeden Fall auf Facebook nicht mehr als persönliches Profil nutzen. Ich werde praktisch eine Karteileichen-Account haben, der nur dazu dient, die Seite auf Facebook administrieren zu können und die Seite wird Distelfliege heißen und mit einer Seite kann ich mit euch nicht so kommunizieren, wie ich es mit einem Profil könnte. Ihr könnt euch auch mit einer Seite nicht befacebooken, also befreunden. Ist leider so die Konsequenz aus dem, was Facebook sozusagen für bescheuerte Regeln hat und nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Tut mir leid und ich würde euch auch bitten, mir keine Freundschaftsanfragen zu schicken auf meinem Account mit meinem Ausweisnamen, weil ich den, wie gesagt, nicht gedenke als Podcasterin oder Internetpersönlichkeit oder wie auch immer so zu nutzen. Ich werde das nicht tun. Und deswegen werde ich da auch mich nicht mit Facebook, also werde ich da auch keine Freundschaftsanfragen annehmen, außer von wirklich, weiß ich nicht, fünf, sechs sehr eng befreundeten Personen und meine, ja, und das war es dann einfach. Genau, das ist nicht so schön. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich, also wenn es auf Facebook wirklich nicht anders geht, als auf Facebook zu kommunizieren, dann müsst ihr jetzt leider warten, bis ich an meine Facebook-Seite wieder rankomme. Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, sich auf einem anderen Netzwerk zum Beispiel zu befreunden. Ich habe zum Beispiel einen Google Plus Account. Diaspora Account habe ich auch, Elo habe ich auch, aber da ist es, glaube ich, am wenigsten von allem los. Also wenn schon am realistischsten wäre dann noch Google Plus und Google Plus ist ja auch ein Datenkrake, genau wie Facebook, aber die haben wenigstens nicht so eine bescheuerte Ausweisnamenpolitik und die haben immerhin das am Anfang gehabt und haben am Anfang auch Accounts gesperrt aufgrund dessen und haben das dann aufgrund von politischem Druck von User-Seite her, haben sie das wieder abgeschafft und deswegen ist Google Plus für mich einfach auch die bessere Alternative, punktum. Der Nachteil von Google Plus ist natürlich, dass niemand dort postet. Aber einige von euch haben ja inzwischen Accounts dort, weil wir ganz oft, also weil wir halt diesen Strick-Hangout auf Google Plus haben. Vielleicht könnt ihr euch ja dazu hinreißen lassen, eure Google Plus-Accounts auch mal für was anderes zu benutzen als zum Hangouten oder wenn ihr keine habt, euch parallel zu Facebook auch dort mal einen anzulegen. Genau. Das war das zur Tour de Vlies. Die geht ja am Samstag los. Und unser Hauptcaptain Manu ist leider ein bisschen zeitlich von anderen Dingen in Anspruch genommen. Also sie kann jetzt doch nicht so viel moderieren, wie das geplant war. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas ist, könnt ihr euch an mich oder Fanny vom Alltagswahnsinn-Podcast wenden. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Meine ist ja distel@spiritvoices.de. Ihr könnt uns eine PN auf Ravelry schreiben oder wenn irgendwas in den Threads los ist, die wir moderieren und dann könnt ihr auch irgendwie auf diese Flagge klicken und die Moderatoren melden, beziehungsweise also den Hauptoffiziellen in der TDF-Group könnt ihr nicht melden, wahrscheinlich, weil wir da keine Moderatorinnen sind. Aber den in Podcasting auf Deutsch auf jeden Fall. Und dann kümmern wir uns darum. Genau, wenn ihr euch noch anmeldet fürs Team, die Manu guckt, die versucht jeden Tag noch reinzuschauen und die Neuanmeldungen in den Teamlistenpost zu übertragen. Und wenn sie das nicht schafft, dann macht euch keine Sorgen, dann sammle ich die einfach bis zum Samstag zusammen und schick ihr da eine Liste und dann werdet ihr noch eingetragen. Und am Samstag startet ja die Tour. So, das Letzte zum Housekeeping, was ich noch habe, ist eine Podcast-Empfehlung. Das ist diesmal kein Strick-Podcast und ich hoffe, ich habe das nicht in der letzten Zeit schon empfohlen. Das ist ein Podcast auf SoundCloud und er heißt Viele Sein. Er ist der Podcast von den Rosenblättern und den Sommers. Und das ist ein Podcast über das Leben mit einer dissoziativen Identitätsstruktur. Das heißt, hat man früher multiple Persönlichkeit genannt. Und sie nennen das einfach schon wie im Podcast-Titel das schon auch erkennbar ist, viele sein. Ich habe jetzt noch nicht alle Folgen gehört. Es gibt den schon seit ein paar Monaten und es gibt, ich glaube, 5 oder 6 Folgen. Aber was ich gehört habe, ist total interessant und es ist super auch gut aufgenommen und ich empfehle den sehr. Genau, dann kommen wir zum Stricken. Seit dem letzten Mal aufnehmen habe ich nicht allzu viel gestrickt, also ist es immer noch. Letztes Mal war das Thema Chorlettfieber und ich hatte gerade die Ginkgo Crescent Chorlette angeschlagen, was so ein mondsichelförmiges und deswegen heißt auch Crescent Tuch ist mit einem Blattmuster am Rand. Ja, jetzt wo ich das gerade stricke, ich bin jetzt schon bei dem ba Blattmuster angelangt, habe ich festgestellt, dass es tatsächlich das erste Knitted Lace ist, was ich mache. Also es gibt, glaube ich, auf Englisch, ich bringe die beiden Sachen durcheinander. Also es gibt auf Englisch die Unterscheidung zwischen Lace Knitting und Knitted Lace. Das eine unterscheidet sich von dem anderen dadurch, dass bei Knitted Lace, glaube ich, auf beiden Seiten also sozusagen Umschläge und Abnahmen gestrickt werden und bei Lace Knitting ist es nur auf der einen Seite und auf den Rückreihen wird praktisch einfach nur linke Maschen gestrickt. Und es heißt immer, dass Knitted Lace schwieriger sei als Lace Knitting. Gerade weil eben beide Seiten Musterreihen sind und nicht eine sozusagen Erholungsrückreihe gibt. Bei diesem einen Muster ist es allerdings so, dass die Rückreihen und Hinreihen beide einfach gehalten sind und es dann wirklich nicht so ein Problem darstellt. Also vielleicht ist das für mich jetzt auch der richtige Einstieg in so ein auf beiden Seiten gemustert gestricktes Tuch. Ich merke eigentlich jetzt noch nicht großen Unterschied in der Struktur des Strickstücks. Es liegt aber auch, glaube ich, daran, dass so sich die Menge der Löcher und so, das hält sich jetzt noch ein bisschen in Grenzen. Mal gucken, wenn ich weiter in diesem Randmuster voranschreite, wie sich das dann noch so gestaltet. Aber im Moment ist alles relativ einfach. Den Age of Brass and Steam, wo ich letztes Mal fälschlicherweise Steel statt Steam gesagt hatte. Ja, den habe ich noch nicht angefangen. Und ansonsten eben auch gerade nicht so viel gestrickt, weil ich gerade sehr mit Spinnen- und Wollvorbereitung beschäftigt bin. Es kommt ja auch die Tour de Vlies auf uns zu, dazu in einem späteren Segment mehr. Und deswegen wollte ich noch von einer Sache reden, und zwar einem neuen Muster, was ich gecued hatte vor einer Weile. Und ich muss ja eingestehen, ich habe einige Muster schon von Podcast-HörerInnen geschenkt bekommen und habe mich jedes Mal total gefreut. Und manchmal haben mich auch welche angefragt, so auf Ravelry mir eine Nachricht geschickt: Hey, du hast gar keine Muster in deiner Ravelry-Wishlist. Ich hätte Lust, dir eins zu kaufen, weil einfach so heißt Dankeschön für den Podcast. Und ich habe dann meistens gesagt, ja, ich habe aber schon welche gekriegt, und ich komme gerade mit dem Stricken gar nicht nach, und dann fühle ich mich unwohl, wenn ich immer mehr Muster mir schenken lasse und die gar nicht sozusagen durch auch Stricken der Muster so richtig wertschätzen kann. Ihr wollt ja nicht nur irgendwie was verschenken, ihr wollt ja auch, dass es gewertschätzt wird. Aber ich habe neulich wieder ein Muster gecued, und zwar ist das Wolverine von Mark Smolin. Der nette Mitinhaber des Ragout-Strickcafé, der auch hier im Podcast vor 2 Episoden mal aufgetreten ist. Und der ist ja auch Strickdesigner, und der hat ja, vor einigen Wochen ein neues Design rausgebracht, und das nennt sich Wolverine. Das ist ein riesiger, geometrischer, mit verkürzten Reihen gestrickter, gestreifter Schal, nicht Schal, sondern Shawl. Und den fand ich sehr nett, und er verbraucht, also ist halt groß und verbraucht eine Menge Lace-Garn, also insgesamt meine ich 1100 Meter. Und da ich halt so mehr diese geometrisch einfachen Tücher in meinem Alltag trage als tatsächlich aufwendige Lochmustertücher, habe ich mir gedacht, den hätte ich Lust zu stricken, und habe ihn gecued. Und dann hat Nia Faunke, und die heißt Nicola, hat mir den dann von meiner Wishlist geklaut und geschenkt, und dafür wollte ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Der ist auf jeden Fall demnächst auch, habe ich fest vor, den zu stricken. Also ja, er ist relativ weit oben in meiner Queue. Ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich schon hochgeschoben habe oder ob ich das nur so in meinem Kopf weit oben verzeichnet habe. Aber ich will ihn relativ bald stricken. Ja, da fiel mir ein, also was ich gerade fällt mir ein, was ich noch alles relativ bald stricken will, und dass ich sowieso gerade total die Anschlageritis und Bock habe, alles Mögliche zu machen. Aber ja, dass die Tour de Vlies kommt, und mit dem Stricken ist nicht so viel los, und mehr ist gerade mit dem Spinnen los. Ich bin gerade auch beim Podcast am Fasern kardieren mit Handkarden. Ich hoffe, dass das Geräusch nicht zu sehr stört. Ja, genau. Ich will noch ein bisschen ein Spinnenprojekt zu Ende bringen, bevor die Tour losgeht. Und dann dachte ich kardiere ein bisschen. Hab zwar auch eine Kardiermaschine, aber ich versuche da echte Rolex draus zu machen, weil echte Rolex braucht man halt für diesen richtigen langen Auszug, für dieses English Woolen Long Draw, über den ich neulich auch schon geredet habe. Und ja, da lohnt sich das dann tatsächlich auch mal, die Handkarten rauszuholen und Rolex zu kardieren. Für diejenigen, die vielleicht diese Episode nicht gehört haben, Rolex sind nicht diese, in diesem Fall eben nicht diese Blending Board Teile, die man auf Kardierbrettern aus verschiedenen Fasern mischt und dann zu solchen Röllchen abzieht, sondern Rolex sind mit Handkarten kardierte Fasern, die dann auch zu so einem Röllchen abgewickelt werden. Und von den Handkarten abgewickelte Fasern werden nicht abgezogen, sondern tatsächlich abgewickelt. Dadurch sind Handkarten Rolex, weil sie tatsächlich nur abgenommen und dabei rund gewickelt werden und nicht wie beim Blending Board abgezogen sind, die sehr viel lockerer, sehr viel fluffiger und bestehen auch meistens nicht aus gekämmten Fasern, sondern aus kardierten Fasern. Sind ja schließlich kardiert worden mit Handkarten. Während auf dem Blending Board mischt man eigentlich meistens gekämmte Fasern, die dann mit Unterzug gesetzt und abgezogen werden. Und dadurch hat man halt eine völlig andere Faservorbereitung, als wenn ich Rolex von meinem Handkarten abnehmen würde, was ich jetzt gerade mache. Ja, das mache ich gerade so nebenher. Ich habe so einen Haufen Wolle, die ist leider etwas verharzt. Ach, wieso machen wir nicht einfach jetzt das Spinnsegment? Genau, also dann sind wir jetzt auch offiziell im Spinnsegment. Und vorher war ich sozusagen, bin ich dann nahtlos übergerutscht ins Spinnensegment, obwohl das gar nicht meine Absicht war. Aber das ist auch nett. Also genau, jetzt haben wir nochmal den Unterschied geklärt zwischen kardierten Rolex und Blending Board Rolex. Das hatte ich sogar gar nicht vor, darüber heute zu reden, aber kann man ja auch mal so einflechten. Aber ich wollte eigentlich erzählen von meinem Wollurlaub, den ich die letzte Juniwoche, das letzte Juniwochenende gehabt habe. Also jetzt das vergangene Wochenende von hier aus, von meinem Aufnahmezeitpunkt ausgerechnet. Das war ein, also ich hatte das Glück gehabt, an einem Wollverarbeitungskurs kostenlos teilnehmen zu können, weil die Kursleiterin den quasi als Generalprobe durchgeführt hat, bevor sie die Kurse sozusagen zahlenden Gästen anbietet, hat sie sie erstmal, hat sie einen Kurs für Freundinnen und Bekannte angeboten und ich bin da rangekommen, weil im Nachbardorf ein Kollege von mir und seine Freundin wohnen und da kennt so jeder jeden und sie dachten dann an mich und sind auf mich zugekommen und sagten, hör mal, du spinnst doch und strickst doch und so eine aus unserer Umgebung macht da so ein Wollseminar und du könntest das kostenlos machen und müsstest halt nur dich um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern. Und ich habe dann geguckt, ob ich meine Schichten tauschen kann, weil der Schichtplan war schon geschrieben und ich hatte da schon zu arbeiten an den Tagen. Und das hat dann tatsächlich geklappt und dann konnte ich tatsächlich in die Uckermark fahren, beziehungsweise in das untere Odertal und dort einen 4-tägigen Kurs von der Rohwolle zum Garn besuchen, der mir super viel Spaß gemacht hat und die Umgebung war wunderschön. Wir hatten auch ganz okayes Wetter, also es hat mal geregnet, es hat auch mal eine Nacht gewittert, aber mein Camping-Gear ist wirklich hervorragend und wir haben alles wunderbar überstanden. Wir sind nämlich im Zelt, also ja, mein Lebensgefährte ist auch mitgekommen in die Uckermark, einfach ein bisschen aufs Land mit, ist ja auch schön. Und dann haben wir da gecampt mit dem Zelt und haben tagsüber Ausflüge gemacht. Der Kurs war entweder vormittags oder abends. So 4 Stunden am Tag waren das und das ließ uns dann noch auch Zeit, irgendwie miteinander noch was zu unternehmen, irgendwie das mit dem Fahrrad das Odertal ein bisschen zu erkunden, was sich wirklich sehr, sehr lohnt, muss ich sagen. Also ich war total begeistert von der Natur und da gibt es ja auch ganz viele Naturschutzgebiete, Biosphärenreservat und hin und zurück sind wir auch mit dem Fahrrad so 20 beziehungsweise 40 Kilometer gefahren, die oder mehr als 40, die Rückfahrt war, dann haben wir einen großen Schlenker gefahren, um auch noch was anderes zu sehen von der Landschaft. Und da sind wir dann noch in den Oderbruch gefahren rein und sind dann noch mal durch die Schorfheide gefahren. An so einem alten Treidelweg entlang, also das Treidelwege sind ja an Kanälen, wo praktisch die Schiffe mit entweder von Menschen oder von Zugtieren über den Kanal gezogen wurden und dazu sind die an Land sozusagen, die Zugtiere dann an Land gewesen. Ja, das war total klasse und ich habe mit der Susan, die den Kurs gegeben hat, auch was aufgenommen und das werde ich jetzt hier einfach reinbringen. Ich bin gerade in einem wunderschönen Dorf namens Stolzenhagen und habe ein 4-tägiges Wollseminar, so einen kleinen Wollurlaub gemacht und zwar heißt das von der Rohwolle zum Garn. Und also veranstaltet hat den Kurs die Susan und sie ist Diplom-Textildesignerin und wird das jetzt auch noch öfter anbieten, den Kurs. Und genau, jetzt frage ich, die Susan sitzt gerade neben mir und ich frage sie jetzt so, genau, wie ist denn dein Background und wie bist du dazu gekommen, diesen Kurs ins Leben zu rufen?
Ja, genau. Du hast schon gesagt, ich bin Diplom-Textildesignerin. Ich habe in Halle an der Burg Giebichenstein Textildesign studiert und habe mich damals schon mit diversen Textilherstellungsmethoden beschäftigt. Weben, Stricken, Färben war ein großer Bestandteil. Und im Siebdruck habe ich dann meine Diplomarbeit gemacht. Und das hat sich alles so gut eingefügt, dass ich daraus dann weiter Existenzgründung im Handsiebdruck Tapeten hergestellt habe oder immer noch herstelle. Dann sind wir vor 1,5 Jahren in die Uckermark rausgezogen, nach Stolzenhagen direkt an die Oder. Und mit dem Handsiebdruck bin ich schon eine ganze Weile recht unzufrieden und habe nach Alternativen gesucht. Wie ich mich weiterentwickeln kann, was ich einfach beruflich, wie ich mich weiterentwickle, was ich aufbaue, ausbaue. Und dadurch, dass ich eine große Affinität eben im Textil habe, besitze und eine große Leidenschaft für alte Handwerkstechniken habe, ist mir hier die Wolle über den Weg gelaufen. Viele private Menschen haben in ihren Gärten, auf ihren Wiesen Schafe unterschiedlicher Rassen zu stehen, als Rasenmäher, als Fleisch- oder Milchlieferant. Und als ich gehört habe, dass die Schäfer oder die Hobbyschäfer die Wolle wegschmeißen, weil sie damit eigentlich kaum mehr noch einen vernünftigen Preis erzielen können, die nicht mal mehr die Scherekosten decken könnte, fand ich das unglaublich traurig, weil das Rohstoffe sind oder Materialien sind, die eigentlich für mich einen hohen Wert besitzen und dass die dann eben einfach nur als Dämmmaterial oder auf dem Kompost landen, fand ich irgendwie zu schade und dachte mir, damit muss ich mich ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen und bin dann auch noch, genau, habe mich dann, bin dann im Internet auf eine junge Frau gestoßen, die mit Handspindel und Spinnrad verspinnt, und habe die eine Weile beobachtet und fand das unglaublich faszinierend. Eine junge Frau, die sich mit so ganz alten Themen oder Handwerkssachen beschäftigt, und fand diesen Spagat oder diesen Kontrast so interessant, als junger Mensch sich mit so alten Dingen da eine Leidenschaft zu entwickeln. Und das hat mich so angesprochen, und parallel dazu hatte ich hier eine Mutter einer Klassenfreundin besucht, die eine angefangene Strickjacke auf dem Bett zu liegen hatte. Und sie erzählte mir, dass sie die Wolle von ihren eigenen Schafen verarbeitet hat, am Spinnrad versponnen und dann gerade dabei ist, sich da eine Strickjacke draus zu stricken. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, das will ich auch können. Habe mich dann eben damit beschäftigt, auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass mich das total fasziniert und beeindruckt, und habe dann mit einer ganz banalen Milchschafwolle angefangen und dachte so, es ist sicherlich auch sehr interessant, mal die unterschiedlichen Wollen mal in der Hand zu haben. Was ist Gude, was ist Cuisson-Schaf, Milchschaf, pommersches Landschaf, wie unterschiedlich sind da die Wollen? Und ich habe festgestellt, dass das riesige Unterschiede sind, die ich dann auch alle ausprobieren wollte. Wie lässt sich das eine und das andere verarbeiten, roh oder vorher gewaschen, kadiert, gekämmt? Ja.
Was mich hier auch sehr beeindruckt hat bei dem Kurs, ist halt die unglaublich schöne Umgebung und auch der Ort, an dem wir hier sind. Das ist das Gut Stolzenhagen und die alte Schmiede. Das ist einfach so ein wunderschöner alter Raum, der ist renoviert, aber hat noch so richtig das alte Flair. Und wir hatten hier einen total schönen, großen, hellen Raum, wo wir Wolle gewaschen haben, draußen auf der Wiese, schön mit Kadiermaschine, Handkaden und Kämmen haben wir sie dann gekämmt, gesponnen mit Spindeln und Spinnrädern und hinterher noch mit Pflanzenfarben gefärbt, und es ist halt alles richtig schön hier gewesen in dem Gut Stolzenhagen. Mir gefällt überhaupt das Dorf total gut. Worauf wollte ich hinaus? Ja, das ist halt einfach auch ein super Ort hier in der Schmiede, das zu machen. Und ich finde, es war einfach ein sehr schöner Wollurlaub. Und das hattest du dir auch so vorgestellt, ne? dass das einfach so ein Wochenend Wollretreat so ein bisschen ist, wo du dann quasi mit dem halt ein altes Handwerk kennenlernen kannst.
Genau. Stolzenhagen ist kein gewöhnliches Dorf in der Uckermark. Ich finde schon, dass das ein ganz besonderes Dorf ist, ein ganz besonderer Ort ist, weil eben dieses Gut Stolzenhagen ist seit 15 oder 20 Jahren bewohnt von Ex-Städtern oder alles Menschen, viele kreative Menschen mit einem städtischen Hintergrund, denen das in der Stadt irgendwann zu schnell und zu laut und zu hektisch geworden ist und die dann eben so ein Fluchtort, so ein Zufluchtsort gesucht haben. Und das Schöne ist, man ist, wenn man in Angermünde, die nächste Stadt, in die Bahn steigt, ist man in einer Dreiviertelstunde auf dem Alexanderplatz. Und das heißt, die große Stadt, die Metropole, ist noch in der Nähe. Und trotzdem hat man hier aber ein unglaubliches Abgeschiedensein in einem wunderschönen Naturkontext, schon so leicht die hügelige Landschaft der Uckermark. Und das Gut Stolzenhagen ist, wie gesagt, bewohnt von den Genossenschaftsmitgliedern. Und die alte Schmiede ist ein Teil des Gutes. Und da hat sich ein kleiner Verein gegründet, der hier in der Schmiede immer mal wieder Veranstaltungen macht, organisiert, Yoga, Lesungen, Filmabende. Und diesen Ort hier habe ich für mich gefunden, für meine Wollverarbeitungsworkshops, weil man hier in einem Raum ist, zwei riesige alte Holzflügeltüren, die man öffnen kann. Man sitzt in dem Raum, hat aber das Gefühl, draußen zu sein, sieht den Kirchturm, ja, und viel Grün, viel Licht und Wärme, grüne Luft kommt hier rein. Genau, und dieses Gut zieht natürlich auch viele Menschen weiter an, die eben dieses Lebendige mögen, aber das Abgeschiedensein eben auch suchen, sodass eben auch unsere Familie oder wir als Familie hergezogen sind, nicht auf das Gut. Wir wohnen in dem alten Schloss, aber ganz in der Nähe und ja, sehr kinderreich mittlerweile, was wahrscheinlich nicht viele Dörfer in der Uckermark von sich behaupten können. Und unglaublich viele schöne Veranstaltungen finden hier statt.
Genau, also ich wollte noch sagen, dass ich auch bestimmt nicht zum letzten Mal hier bin. Also ich bin auch durch das Odertal gefahren mit dem Fahrrad und habe mir ein bisschen die Umgebung angeschaut. Und es ist einfach unglaublich schön und die Natur ist hier unglaublich schön. Halt, das Odertal ist auch Naturschutzgebiet. Das ist wunderschön, hier rauszukommen. Genau, wir haben jetzt noch hier deinen Flyer liegen. Da hattest du so ein Logo. Deine Webseite ist ddha.de und das heißt verlängert durch deine Hände Arbeit. Genau, sag doch mal dazu noch was.
Ja, durch deine Hände Arbeit, das ist was mich bewegt, was mir sehr wichtig ist, dass wenn ich Tage oder Wochen am Rechner sitze und Rechnerarbeit mache, E-Mails schreibe, Entwürfe am Rechner mache, dann habe ich oft so ein bisschen den, ja, das Gefühl, ja, was habe ich denn jetzt geschafft? Am Ende des Tages bleibt so dann immer die Frage, ja, was ist denn, war ich jetzt tatsächlich produktiv und habe ich meinen Tag gut genutzt? Und dadurch, dass ich sehr handwerklich sehr gerne arbeite und das auch gut kann, war mir das wichtig in den Workshops, die ich anbieten möchte für Menschen, die beispielsweise in einer Stadt leben und ebenfalls den ganzen Rechner im Büro, den ganzen Tag am Rechner oder im Büro sitzen und so ein bisschen den Bezug verloren haben, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Klar, sitzt man auch an der Tastatur mit seinen Händen und tippt da den Text ein oder schiebt irgendwelche Sachen hin und her, aber Dinge zu produzieren, herzustellen, mit seinen eigenen Händen etwas zu schaffen, hat für mich eine ganz andere Bedeutung, wenn es darum geht, Dinge herzustellen, weil danach habe ich es in der Hand. Ich habe ein haptisches Erlebnis, ich habe ein optisches Erlebnis. Das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist und ich bin mir sicher, dass es auch durchaus vielen anderen entgegenkommt, von diesem Büroalltag mal auszubrechen, 4 Tage hier rauszukommen aus der Stadt, etwas Entschleunigung zu erleben, zur Ruhe zu kommen und etwas zu schaffen, etwas zu produzieren. Die Wolle, die hier so ein bisschen an Bedeutung verloren hat und an Wertschätzung verloren hat, sich wieder zu widmen und der viel Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie halt mit viel Ruhe und Zeit und auch Liebe irgendwie gewaschen wird, gekämmt, also kardiert, gekämmt, vielleicht sogar noch gefärbt, um sie dann zu verspinnen, um dann mit am Ende der 4 Tage mit einem wunderschönen kamillefarbenen oder krabfarbenen oder indigofarbenen Wollstrang nach Hause zu fahren und wissen, was man die 4 Tage gemacht hat und wie viel Arbeit notwendig ist, Handarbeit notwendig ist, um so einen schönen Wollstrang herzustellen, den man sonst völlig bezugslos einfach nur im Laden kaufen kann, wo man zwar weiß, okay, 100% Merino, 100% Alpaka, vielleicht auch noch handgefärbt, aber was bedeutet das dann handgefärbt? Welche Arbeitsschritte sind nötig? Wie hoch ist der Aufwand? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man das alles mal durchgespielt und durchgearbeitet hat, dass man der Wolle oder dem Kleidungsstück eine ganz andere Aufmerksamkeit schenken kann, als man das vielleicht bisher getan hat.
Ja, wo du jetzt gerade sagst, ich kann auch in den Laden gehen und dann steht da 100% Merino. Also ich bin ja Bäckerin und Mir fiel dann auf, dass Merino ist eigentlich das Weißmehl der Wolle. Also wir haben eine unglaubliche Eintönigkeit ganz oft mit Garn. Es gibt im Wollhandel, also im Wollgeschäft, industriell hergestellte Garne, die fast ausschließlich aus Merino-Wolle bestehen, weil die Nachfrage ist halt nur nach weichem Garn und das ist dann halt immer nur ganz weiches, flauschiges Merino-Garn und das hat ja auch Qualitäten, aber zum Beispiel pilt Merino einfach und diese Garne, die wir halt gemacht haben aus den heimischen Wollsorten, die kannst du gar nicht mehr kaufen, weil sie einfach vom Markt verschwunden sind. So ein Pommernschafgarn wüsste ich jetzt eine Hofgemeinschaft, die einmal im Jahr in Berlin eine Vermarktung hat. Da könnte ich Pommernschafwolle kaufen, aber sonst zu keiner Zeit und an einem anderen Ort wüsste ich es einfach nicht. Also bleibt eigentlich fast nur noch, das selbst herzustellen, weil es einfach ganz besondere Qualitäten hat, die gekauftes Garn nicht hat. Und also so das Handspinnen eröffnet einem einfach unglaublich viele Möglichkeiten, verschiedene Garne herzustellen aus verschiedenen Wollsorten und eben diesem industriell hergestellten Einheitsbrei auch ein bisschen zu entkommen. Genau. ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du mit mir ein bisschen was aufgenommen hast. Und ich grüße an dieser Stelle Shanti Manu, von dir war nämlich vorhin die Rede. Genau, dann vielen Dank, Susan. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Ich komme auf jeden Fall nochmal nach Stolzenhagen, habe ich mir vorgenommen.
Ja, danke, dass du da warst und mit mir die Generalprobe gemacht hast, dass ich alles mal durchspielen konnte, gucken konnte, ob mein Programm so stimmt, ob alles in der Zeit so machbar ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war quasi meine Feuertaufe und ich hatte fünf Frauen da aus Berlin, aus Brodowin, aus Lüdersdorf, also von einem Dorf um die Ecke, die alle interessiert waren, gesagt haben, Mensch, das will ich mal ausprobieren. Ich habe mehr oder weniger oder gar keine Erfahrung und das ist so interessant für mich. Genau, und mit den fünf Damen zusammen habe ich die nullte Workshop-Runde sozusagen gemacht, für mich Generalprobe, um eben zu gucken, ob das alles so, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert. Und ja, mit dem Feedback, was ich bekommen habe, denke ich, dass ich auf einem guten Weg bin, weiß, welche Dinge verbesserungswürdig sind, werde das einbauen, auf jeden Fall in den nächsten Kursen. Und ja, kommt doch mal uns besuchen in Stolzenhagen. Danke.
Ja, das war also mein kleines Mini-Interview mit der Susan Krieger. Und ich wollte, ja, vielen Dank nochmal, Susan, dass du mit mir aufgenommen hast und dass ich an deiner Generalprobe mitmachen konnte. Ich werde natürlich Susans Webseite in die Shownotes packen und wenn ihr Lust habt, mal so ein richtiges Entspannwochenende auf dem Land zu machen mit Wollverarbeitung, richtig vom Schaf bis zum Garn. Wenn ihr nicht spinnen könnt, kein Hindernis, im Gegenteil, also die Susan bringt es euch dann bei. Genau, dann könnt ihr da hingehen und das anklicken. Ich habe noch zum Spinnsegment, beziehungsweise ich habe noch zum Spinnsegment einen kleinen Bericht. Ich habe eine riesige Bestellung gemacht. Ist ja immer noch der Poststreik, deswegen weiß ich nicht, wann die ankommt, aber sie wurde heute versendet. Mal sehen, ob sie noch rechtzeitig zum Auftakt der Tour de Vlies da ist. Ich habe nämlich auf dem Wollurlaub das erste Mal Wolle gekämmt. Wir hatten da nicht so diese super High-End-Wollkämme, die es für mehrere hundert Euro gibt, sondern wir haben diese kleinen Wollkämme von Loué gehabt. Dazu hatte Susan zwei feststehende Kämme am Tisch angebracht. Das waren sogenannte Hackles, meine ich. Die sind zweireihige Kämme, die einfach, also einfach, dass man, du kann, man kann einfach auch Nägel in eine Latte einschlagen, sodass so ein zweireihiger Kamm entsteht und die, diese Latte dann mit Schraubzwingen am Tisch befestigen, wenn der schön feststeht. Und damit habe ich meine ersten handgezogenen Kammzüge gemacht und ich muss sagen, also es ist wirklich kein Vergleich zu einem industriellen Kammzug. Der handgezogene Kammzug spinnt sich wirklich wie Butter und das ist eine ganz besondere Art der Wollverarbeitung und ich musste mir dann direkt, als ich zurückkam, gleich Montag Wollkämme bestellen vom Wollschaf und dann habe ich mir auch noch ein Kilo graues Corriedale Kammzug bestellt und noch so einige Webkamen, Zubehörteile und ja, weil nämlich sich doch herauskristallisiert hat, dass mein zweiter Ribby-Cardi, den ich aus grauem pommerschen Landschaft gestrickt hatte, ein bisschen zu kratzig ist für meinen empfindlichen Partner und ich dachte, jetzt habe ich ihm schon den zweiten, also die, das, die zweite Strickjacke, Querstrich-Pullover gestrickt, die in die Hose gegangen ist und jetzt mache ich noch einen letzten Versuch und der soll dann aus einem grauen Corriedale-Kammzug gesponnenes Garn machen, also aus dem soll das bestehen. Ja, und dann werde ich das schon hoffentlich so hinkriegen. Genau, und das sollte dann, wenn es rechtzeitig ankommt, wahrscheinlich mein Tour de Vlies-Projekt werden. Wenn es das nicht wird, dann wird mein Tour de Vlies-Projekt wahrscheinlich ein Vlies zu verspinnen, was ich hier bekommen habe von einer lieben Freundin. Und zwar ist das ein Texel Merino gekreuztes Schaf, also so eine, ein gemischtes Schaf und das ist ein dunkel, schönes dunkelbraun-grau. Das Vlies habe ich fast komplett schon durchkardiert mit der Kardiermaschine und ich habe jetzt auch auf dem Wollseminar von Susan zum ersten Mal gelernt und erfahren, dass wie ich zum Beispiel die Krannenhaare von einem Vlies entfernen kann und sogenannte alte, also ältere Schafrassen haben ja oft so ein zweifaches Fell, also wo praktisch hartes, graues Deckhaar und weiche, feine Unterwolle dabei ist und ich habe erstmals auf dem Wollseminar das Deckhaar von der Unterwolle getrennt und dann habe ich halt schon den Großteil des Texel Merino Flieses hatte ich schon kardiert mit allem. Und jetzt habe ich erstmal beim Weiterkardieren, habe ich erstmal die Krannenhaare rausgezogen, bevor ich weitere Beds mache. Und ich hoffe jetzt, dass meine ersten Beds, die noch mit allem sind, nicht zu kratzig werden. Auf jeden Fall. Ja, ich habe einiges mitgenommen von dem Workshop. Es war sehr, sehr schön. Und damit bin ich mit dem Spinnsegment durch. Kommen wir zu einer Art Mischung aus, was ich gerade toll finde, und Politschwafel. Es geht nochmal um soziale Netzwerke bzw. meine unschönen Erlebnisse damit. Ich habe ja eigentlich schon davon gesprochen. Ich finde gerade Twitter toll. Twitter ist für mich wirklich das neue Facebook und es ist halt ein ganz anderes Format als Facebook. Twitter ist sehr kurzlebig, Twitter ist sehr, ja, es hat manchmal so einen richtigen Gesprächscharakter, sagen wir mal so. Also du hast auf Twitter eine Beschränkung auf, glaube ich, 140 Zeichen. Und ich kann dann sozusagen Tweets loslassen. Und ich hatte früher immer gedacht, was für ein Schwachsinn ist Twitter eigentlich? Ich kann dann irgendwie tweeten, ich quatsche dann irgendwie Belanglosigkeiten wie, ich trinke gerade einen Kaffee irgendwie in die Welt raus. was soll denn das? Wen interessiert denn das? Oder ich mache auf Twitter sowas wie irgendwelche dummen Sprüche und muss mir hier bei jedem Tweet ausdenken, dass ich möglichst originell irgendwie Wortwitze oder keine Ahnung für Witze reiße und so. Sprich, ich habe gedacht, Twitter ist absolut nichts für mich. Aber es ist absolut anders. Twitter ist absolut total was für mich. Was ich bei Twitter mag, ist gar nicht so sehr dieses irgendwie, ich twittere herum und gebe Belanglosigkeiten von mir, sondern ich finde, das Tolle an Twitter ist tatsächlich der Austausch mit anderen. Und dadurch, dass es praktisch auch sehr, sehr schnell geht, irgendwie, die Tweets laufen da so durch. Und manchmal auch nicht richtig nachvollziehbar ist, wenn die Tweets schon getwittert wurden. Also gerade wenn mehrere Leute auf Twitter miteinander eine Diskussion führen, dann kannst du nachher oft schwer, schwer verfolgen, wer was wann eigentlich zu wem gesagt hat. Es wird nicht allen nicht immer alles angezeigt und so. Und das erzeugt so einen bestimmten Chat-Charakter, obwohl die Tweets natürlich im Netz erhalten bleiben, ist die meiner Meinung nach die beste Benutzung von Twitter, wenn ich praktisch mich einlogge und gucke, worüber twittern andere und dann vielleicht mich einmische oder mit Leuten anfange zu reden oder selber ein Thema anschneide und dann steigen andere noch mit ein und dann entsteht so eine Art Twitter-Chat oder so eine Twitter-Gespräche. Und das ist für mich dann was in dem Moment stattfindet und danach ist es auch wieder vorbei. Also es ist im Prinzip ein öffentlicher Chat, der hinterher noch irgendwie im Netz bleibt. Ja, das hat einfach, das ist. Das unheimlich kann, das kann total nett sein, das kann auch schlecht sein. Also eine Freundin hat gesagt, Twitter hat irgendwie Schulhofcharakter und das meine ich negativ. Also es kann auch zum Beispiel gelästert werden oder so, aber für mich ist Twitter eigentlich das bessere soziale Netzwerk, weil es für mich so ein bisschen fördert, dass ich tatsächlich mit Leuten rede und weniger, ja, und dadurch, dass es so ein bisschen runterläuft, also dass es so durchläuft, ist es auch, finde ich, nicht so, dass so eine unglaubliche Besserwisserei stattfindet oder so, wie es ganz oft in so Facebook-Kommentardiskussionen, die total nervig werden können. Und bei Twitter kann ich dann halt auch, nee, ach, keine Ahnung, jedenfalls finde ich, ich folge quasi mich, oder wenn du erstmal so eine Gruppe von Leuten hast, die sich gegenseitig folgen, die sich so lose folgen, kannst du ganz gute Sachen machen mit Twitter. Also ich kann zum Beispiel dann unterwegs, wenn ich, oder kann, zum Beispiel mir fällt eine Plombe raus. Und ich muss in die Zahnklinik und in die Notaufnahme und mir das machen lassen und habe Angst, dass die nicht nett sind und schreibe dann so, ich sitze im Wartezimmer, twittere ich so mit meinem Smartphone und dann kriege ich gleich so ein klein bisschen unterwegs Händchen halten von den Leuten, die mir folgen oder ich kann auch mal schnell anderen bisschen rüberwinken, wenn es nötig ist. Ich kann auch Links weiterreichen. Also ich kann zum Beispiel dann coole Links, die ich wichtig finde, oder es gibt auch so eine Art Twitter-Berichterstattung. Also wenn zum Beispiel Leute auf Events sind oder ganz oft ist es auch so, wenn Leute auf Demonstrationen sind, dass sie davon twittern und oder dass Leute über stattfindende Ereignisse in den Nachrichten von vor Ort twittern, so dass eins auch so ein bisschen den Eindruck hat, wie das für die konkreten Leute vor Ort für jemanden vor Ort tatsächlich aussieht, was so ansonsten im Fernsehen kommt. Was sehr schön ist, ist auf Twitter den Eurovision Song Contest zu kommentieren. Also alle sitzen zusammen vor der Glotze oder vor, keine Ahnung, und twittern ihre Meinung zu den jeweiligen Darbietungen. Das ist wirklich ganz großes Kino. Und das ist halt so eine, ja, so eine Live-in-Echtzeit-Kommunikation. Und dadurch, dass es einfach so eine Kürze hat, und ist es auch ein bisschen eingeschränkt. Da wird halt immer nicht so viel Scheiß und doofe Umfragen nur hin und her geschoben und blöde Sprüche gemacht, sondern, finde ich, mehr mit gemeinsam was gemacht, mehr halt gemeinsam miteinander kommuniziert. Das gefällt mir total gut. Genau, das würde jetzt ein Loblied auf Twitter. Natürlich hat auch Twitter seine Schattenseiten, das wollen wir gar nicht mal ausblenden. Ich werde hier heute im Podcast sozusagen Twitter loben und auf Facebook schimpfen, so ist es nun mal. Genau, ich habe ja schon im Housekeeping gesagt, wie ich mit Facebook weiter verfahren werde, also dass ich meinen Account auf Facebook nicht mehr benutzen möchte. Mal schauen, ob ich das durchgezogen bekomme. Ich will praktisch nur noch eine Seite haben, über die werde ich dann meinen Podcast posten. Die Seite könnt ihr abonnieren und ich kann mit euch auch als Distelfliege reden über diese Seite, was super ist. Und wenn ihr private Accounts habt, dann ist es ein bisschen eine Einbahnstraße, weil ich mit meiner Seite, mit meinem Seitenaccount nichts liken oder kommentieren kann, was Leute mit privaten Accounts posten. Ich kann mit meiner Seite aber andere Seiten abonnieren und das liken und kommentieren, was andere auf ihren Seiten posten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Podcasterin seid oder wenn ihr Bloggerin seid oder wenn ihr einfach auch nur Menschen seid, die Lust haben, auf Facebook nicht dieses Vorgesehene, wer kennt wen, und ich mache nur einen auf bürgerlichen Namen. Also einfach nur, wenn ihr darauf keine Lust habt, dann könnt ihr eine Seite erstellen und dann können wir sozusagen als Seiten miteinander sozusagen auf Augenhöhe kommunizieren. Es ist ein bisschen komplizierter, als es als Privatprofil ist, aber es ist auch eine reizvolle Sache und ihr könnt dann sozusagen ein bisschen diesen Privatisierzwang von Facebook auch unterlaufen oder mir helfen, den ein bisschen zu unterlaufen. Also gerne, sehr, sehr gerne. Wenn ihr Seiten habt, dann könnt ihr gerne eure Seiten. Ich habe auf meiner Seite auf jeden Fall gefragt, ob ihr Seiten habt und ob ihr die verlinken könnt. Da könnt ihr die also gerne verlinken. Und dann abonniere ich eure Seiten und dann kriege ich auch mit, was ihr da postet. Und können wir ein bisschen so miteinander kommunizieren über Facebook-Seiten. Genau. Was ich noch sagen wollte zum Thema Politschwafel, also zum Politschwafel-Teil dieses, was ich gerade toll finde, Politschwafel-Segments. Facebooks Zwang, einen Ausweisnamen zu verwenden, hat natürlich auch eine politische Dimension. Und zwar ist es nicht nur, aber vor allem und auch auf Transpersonen gerichtet oder auf LGBT. Das heißt also nicht nur trans, sondern auch queere Personen. Da richtet sich auch manchmal die Politik gegen American Native People, also UreinwohnerInnen der USA, deren Namen oft als Pseudonyme falsch identifiziert werden. Und das sind zum Beispiel neulich tatsächlich am Columbus Day mehrere Accounts von Natives gesperrt worden, weil sie angeblich Pseudonyme benutzen würden. was ihre ganz gewö also so ihre ganz gebräuchlichen Namen eben waren. Angeblich hat Facebook inzwischen Zugeständnisse gemacht und von einigen Transaktivistinnen und auch von Natives, die sich beschwert hatten, die Profile wiederhergestellt, und zwar unter deren selbstgewählten Namen und nicht unter deren, ja gut, bei den Natives steht es wahrscheinlich genauso auch im Pass, aber gerade bei Transmenschen können sich eben nicht alle gleich eine Namensänderung und die rechtliche Prozedur leisten und wollen es vielleicht auch nicht, haben aber trotzdem einen in Anführungszeichen echten Namen, der von ihrem Ausweisnamen abweicht. Und ich sage jetzt hier ganz absichtlich Ausweisname gegen selbstgewählten Namen. Denn es ist jetzt nicht mein Ausweisname zwangsläufig echter als mein selbstgewählter Name. Genauso wenig ist mein selbstgewählter Name unklarer und mein Ausweisname ein sogenannter Klarname. Vielleicht könnte man das noch bürgerlichen Namen nennen. Ich bin jetzt so dazu übergegangen, das Ausweisname oder Passname zu nennen, weil das einfach der Name ist, der im Pass steht. Und alle anderen Namen sind meine echten und oder unsere echten Namen, die eben nicht in unserem Pass stehen. Und die kenne ich dann unter selbstgewählten Namen. Und ja, da hat Facebook jetzt wohl auch wieder, ging dann durch die Presse, dass Facebook die Namen von TransaktivistInnen und Drag Queens wiederhergestellt hat. Oft nicht ohne eine längere Auseinandersetzung der Betreffenden mit Facebook. Und jetzt heißt es so, ja, jetzt hat Facebook das gelockert. Das ist aber nicht wahr. Also das Neueste, was mir zu Ohren gekommen ist, ist, dass ein Transmann, der auch Schauspieler ist und Aktivist und Pornostar, und der hat praktisch seinen Account gesperrt bekommen, und der hat neulich erst gesagt, dass er erst nach einer sehr langen und intensiven Auseinandersetzung mit der Facebook dahin gekommen ist, dass er seinen Account wiederbekommen hat, und er musste ihnen alles darlegen, was dass er schon veröffentlicht hat unter seinem Namen und was weiß ich noch alles. Und er ist ja wirklich eine offizielle Transperson, die auch sozusagen wahrscheinlich legal und körperlich mit allem drum und dran transitioniert hat. Und wenn Facebook selbst das dann nur nach einer längeren Auseinandersetzung sozusagen akzeptiert, dann kann da von einer Lockerung meiner Meinung nach wirklich keine Rede sein. Zudem kommt noch dazu, dass Facebook keine Kontaktmöglichkeit bereitstellt. Also es ist eigentlich der Irrsinn, dass private Menschen, die Blogs betreiben, in einer rechtlichen Grauzone sind und Abmahnungen erhalten können, wenn ihr Blog kein Impressum hat. Davon habt ihr vielleicht mal bei Elkes Strixblin Podcast gehört, die darüber auch mit ihrem Anwalt oder ihrer Anwältin geredet hatte und uns daran ein bisschen hat teilhaben lassen. Jedenfalls, ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass Privatblogs ein Impressum haben müssen und ein riesiger Konzern namens Facebook hat auf seiner Impressumseite nichts zu stehen außer Nutzungsregeln für die BenutzerInnen und keinerlei Kontaktmöglichkeit, wie man Facebook selber erreichen kann, um sich wegen irgendwas, also es gibt einen Hilfebereich und so. Ich habe eine geschlagene Stunde recherchiert und nichts gefunden, keine E-Mail-Adresse, kein Kontaktformular, wirklich nichts, was ich benutzen kann, wenn ich keinen Facebook-Account habe. Wenn ich einen Facebook-Account habe, dann kann ich irgendwas melden oder so durch deren eigene Mechanismen und so, muss mich dabei ganz streng an deren Form halten. Aber dass ich von mir aus mit irgendjemandem von Facebook in Kontakt treten kann, ist leider total die Fehlanzeige. Ich glaube, ich muss mal dem Bug Angel melden und dem fragen, wie er das jetzt eigentlich geschafft hat mit den, also wirklich mit diesen Knalltüten überhaupt in Verbindung zu treten, weil ich weiß nicht, wie ich da rankommen sollte, ehrlich gesagt. Und ich habe eigentlich auch keine Lust auf so eine Auseinandersetzung. Also bei mir ist es ja nur in Anführungszeichen meine Internetidentität und nicht jetzt irgendwie eine Transidentität, was das vielleicht weniger politisch macht. Aber ja, also ich könnte vielleicht auch irgendwie argumentieren, dass ich seit 18 Jahren mit diesem Nickname im Internet unterwegs bin, dass ich darunter 118 Podcast-Folgen veröffentlicht habe und weiß ich nicht, ungezählte Blogartikel und hier und dort auch genannt worden bin und das einfach ein legitimer Name meiner Person ist. Aber ich wüsste einfach gar nicht, wie ich da rankommen sollte. Und bevor das jetzt zu sehr ausufert, ich bin schon wieder über eine Stunde geraten, schließe ich das ab mit dem kleinen Tipp. Also ich habe das auch schon gehabt, dass wenn ich mich bei Facebook einlogge oder eine Facebook-Seite öffne, dass mir auf einmal so ein Fensterchen serviert wird, wo ich gebeten werde zu bestätigen, dass ein Name der echte Name einer Person in meiner Kontakteliste ist. Also zum Beispiel XY, tralala, heißt so und so, ist das denn der echte Name dieser Person? Und dann kannst du anklicken, ja oder nein oder weiß ich nicht. Und ich würde wirklich euch sehr raten, wenn ihr sowas kriegt von Facebook, dann klickt bitte immer ja an, egal wie die Leute heißen, weil das, wenn ihr nein anklickt, verlieren die, dann werden die quasi gesperrt, bis sie ihren Ausweis einscannen und den da hochladen und werden dann sozusagen gezwungen, ihren selbstgewählten Namen in den zu ändern, der in ihrem Ausweis steht. Und das kann für Leute, gerade wenn es sich um politische Gründe handelt oder um eine Benachteiligung sein oder einfach eine Diskriminierung sein, weil sie nicht das Privileg haben, dass der Name, mit dem sie sich wohlfühlen, auch in ihrem Ausweis steht, was viele von uns haben, aber andere halt auch wieder nicht. Ja, genau, also bitte verpfeift niemanden. Facebook versucht irgendwie euch dazu bringen, irgendwie Informationen rauszulassen über andere Leute Namen, aber seid so nett und schwindelt für uns, damit wir unsere Accounts nicht verlieren. Für mich ist es ja inzwischen zu spät. Und ich habe auch Grund anzunehmen, dass jemand nicht einfach für mich vergessen hat zu schwindeln, sondern dass mich jemand tatsächlich auch aus Böswilligkeit bei Facebook angezeigt hat. Und das wäre jetzt noch eine andere Geschichte, aber ich hatte sozusagen meinen Account 2 Tage nach einem Ereignis verloren, wo ich an einer berühmten Autorin öffentlich Kritik geübt hatte und die dann relativ wütend reagiert hat auf mich und dann ihren Fans sozusagen meinen bürgerlichen Namen verraten hat, der jetzt ja auch nicht so ein Geheimnis ist, ich habe ja immerhin ein Impressum im Blog und so, aber sie hat sozusagen so ein bisschen geschrieben, ja, sie betreibt einen Blog unter diesem Namen und heißt in Wirklichkeit so und so. Ein Tag später hat Facebook mir meinen Account gekillt und beziehungsweise mich gezwungen, meinen Namen abzulegen. Und das war dann schon zeitlich sehr, sehr komisch. Ne? Sehr, sehr seltsam. Ja, soweit zu meinen Erlebnissen mit Facebook. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Alternativen seid, auf Google Plus oder so, habe ich glaube ich schon beim Housekeeping gesagt, genau, dann könnt ihr mich da freunden und so und bei Facebook bitte nicht mehr freunden, weil ich nur noch die Seite betreiben will und den Rest, der wird das lassen wohl lieber. Okay, wer jetzt immer noch da ist, trotz meinem endlosen Facebook-Geschwafel, bei dem bedanke ich mich bei der oder dem für die Engelsgeduld. Aber ja, nee, Facebook ist echt leider sehr monopolistisch und deswegen gibt es nichts anderes. Aber ja, genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen und dass euch Facebook nicht den Account sperrt. Wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr mich über Twitter erreichen, @distelfliege. Bei Ravelry heiße ich Distelfliege und bin in der Gruppe Podcasting auf Deutsch viel unterwegs. Meine E-Mail-Adresse ist distel@spiritvoices.de und das Shownotes-Blog findet ihr unter urbanespinnstube.wordpress.com und den Podcast findet ihr auf iTunes auch als Urbane Spinnstube. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!